Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und hier ist Sandra Pfister. Herzlich willkommen. Heute geht's bei uns im Marktplatz um die Alltagsflucht mit Rückfahrschein. Und was damit gemeint ist, ist ein Sabbatical. Denn viele sehnen sich ja danach, die Arbeit mal längere Zeit ruhen zu lassen und was ganz anderes zu machen. Diese Auszeit, wenn sie länger dauert, die wird oft als Sabbatical bezeichnet, vom Hebräischen abgeleitet. Schabbat, was so viel bedeutet wie ruhen. Also viele wünschen sich Ruhe und Kraft, gerade in diesen Zeiten. Andere wollen den Horizont erweitern und aktiv sein. Aber auch wenn der Wunsch nach einem Sabbatical immer häufiger geäußert wird, setzen ihn nicht viele um. Manche trauen sich erst gar nichts zu fragen. Andere glauben, dass sie sich diesen Luxus gar nicht erlauben können. Hier und heute haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zum Thema zu stellen, wie Sie das vielleicht für sich umsetzen können. Oder Sie können uns auch einfach davon erzählen, falls Sie sich so eine Auszeit schon genommen haben. Wann sollte man anfangen zu planen? Wie überzeugt man die Chefin? Wie kann man Arbeitszeit und Geld für das Sabbatical ansparen? Wie ist man da versichert? Welche weitere Vorsorge sollte man treffen? Und vor allem, was trägt dazu bei, dass so ein Sabbatical erfüllend und bereichernd wird? Dazu stelle ich Ihnen gleich meine Gäste vor, aber erstmal die Hörertelefonnummer 00800 4464 4464. Unter dieser Nummer können Sie uns kostenfrei erreichen und wir rufen Sie dann auch gerne zurück. 00800 4464 4464. Sie können uns auch mailen an marktplatz@deutschlandfunk.de und dort Ihr Anliegen oder Ihre Frage schildern. Auch dann rufen wir Sie gerne zurück oder zitieren Sie einfach. Ich darf Ihnen meine Studiogäste vorstellen. Das ist zum einen Eva-Maria Prokop. Sie ist Coach mit Schwerpunkt Burnout-Nachsorge. Sie hat nach dem Tod der Eltern mit 36 Jahren selbst eine Auszeit genommen und dann eine Weltreise gemacht. Damals hat sie noch als Lektorin in einem großen Publikumsverlag gearbeitet. Andrea Oder ist Sabbatical Coach und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Sie hilft Menschen seit vielen, vielen Jahren dabei, Auszeiten zu planen. Die studierte Verwaltungswirtin war im öffentlichen Dienst und hat dort selber eine Auszeit genommen, darüber wird sie uns auch gleich erzählen. Und Carsten Alex ist mit dabei, früher Manager in der Automobilindustrie und jetzt Unternehmenscoach. Auch er hat nach einer 20-monatigen Auszeit mit einer Weltreise vor 22 Jahren bereits seinen Job als Vertriebsmanager an den Nagel gehängt. Ja, drei Menschen, die ein Sabbatical gemacht haben, alle drei haben sich hinterher beruflich neu orientiert. Also ist so ein bisschen die Frage, Frau Oder, müsste man da gleich so eine Art Packungsbeilage mit dazu tun, mit so einem Warnhinweis? Achtung, so ein Sabbatical kann dazu führen, dass Sie Ihren Arbeitsplatz kündigen?
Ich glaube, die Packungsbeilage ist gar nicht mal so verkehrt, weil ich glaube, das Schild kann heißen, Achtung, es könnte sein, dass Sie verändert und stärker wieder aus dem Sabbatical zurückkommen und sich dann einfach auch mal fragen, ja, was möchte ich jetzt machen? Haben sich meine Prioritäten verschoben? Ist der Arbeitsplatz tatsächlich noch der, den ich machen will? Und in manchen Fällen führt es wirklich dazu, dass die Menschen sich verändern. Andere, habe ich festgestellt, reduzieren ihre Arbeitszeit, weil sie gesagt haben, ich brauche einfach jetzt eine andere Balance, damit das Leben für mich stimmig ist. Und die haben aber auch festgestellt, dass ihr Arbeitsplatz hinterher einfach ihnen nach der Rückkehr und einer gewissen Wiedereingewöhnungsphase deutlich besser gefiel als vorher, weil sie mit viel mehr Energie und neuer Kraft dabei waren.
Wie war das denn bei Ihnen? Sie waren im öffentlichen Dienst. Wie haben Sie das damals gemacht? Warum wollten Sie überhaupt raus und diese Auszeit machen?
Ich gehöre zu den Menschen, die von Kindheit an ziemlich von Fernweh geplagt sind. Also ich bin schon immer mit meinen Eltern gerne gereist und in die Ferne ziehen war einfach etwas Tolles für mich. Gleichzeitig bin ich ein sehr vorsichtiger und manchmal auch ängstlicher Mensch. Vielleicht deswegen die Kombination auch, dass ich im öffentlichen Dienst begonnen habe und dass mir das die Sicherheit gegeben hat, eine ganz andere Seite von mir auszuleben und auszutoben und mal auf Reisen zu gehen und zu wissen, ich kann hinterher wieder zurückkommen und neu schauen und bin auch in einem Netz aufgefangen, was mir ebenfalls gut tut.
Mhm. Carsten, Alex, Sie haben ja auch eine Auszeit hingelegt, vor ganz langer Zeit schon, und sich selbstständig gemacht. Was war für Sie damals der Auslöser?
Erstmal guten Morgen in die Runde. Na, der Auslöser war eher eine berufliche Enttäuschung. Also ich hatte damals den Wunsch, groß Karriere zu machen, was immer auch Karriere bedeutete. Und ich hatte dann eine persönliche Niederlage erlebt, im Sinne von Perspektive war nicht mehr gegeben. Und da habe ich mich dann eben für die Neuorientierung entschieden. Ich brauchte Abstand, bin dann eben auch wirklich ausgestiegen, eben nicht über ein Sabbatical, sondern ohne Rückfahrschein. Da kommen wir ja wahrscheinlich später nochmal dazu. Mhm. Und diese Auszeit, also dieser Abstand, der hat mir dann eben den einen oder anderen Blick eröffnet. Ne? Und im Nachgang bin ich ja dann auch irgendwann in die Selbstständigkeit dann gekommen. Mit mehr Freiraum, mit mehr Selbst- und Eigenverantwortung. Mhm.
Frau Prokop.
Diese Reise übrigens, auch wenn die jetzt 20 Jahre zurückliegt, diese fast 2 Jahre, die tragen mich heute noch durchs Leben. Also das sind sehr prägende Erlebnisse in dem Leben eines Menschen. Und da kommen wir sicher auch nachher nochmal dazu. Also auch das ist etwas, was die Menschen durchaus mit berücksichtigen sollten, wenn sie sich mal eine größere Auszeit nehmen.
Tragen die Erinnerungen Sie weiter durchs Leben oder dieses Gefühl, ich kann mir mehr Freiheit erlauben?
Also das Erste ist klassisch sowieso dabei. Das Zweite, also wir haben beispielsweise immer noch den Rucksack, mit dem ich damals gereist bin. Und der erinnert mich tagtäglich daran, mit wie wenig ich eben auch 2 Jahre glücklich und zufrieden war. Also es sind eher so diese Erfahrungen, auch das soziale Leid in vielen anderen Ecken dieser Erde. Und ich komme natürlich um den Diskussionen in Deutschland, auch in der allgemeinen Situation, immer wieder an den Punkt, wo ich sage, uns geht's verdammt gut hier in Deutschland. Und das wird einem womöglich auch erst bewusst, wenn man mal ein bisschen länger, ein bisschen weiter weg war.
Auf den Punkt kommen wir gleich noch auf eine ganz andere Art zurück. Uns geht's verdammt gut, denn wir wollen auch gleich darüber reden, warum wir über ein Sabbatical reden, mitten in Pandemiezeiten, wo viele wahrscheinlich Not haben, ihren Job zu behalten. Also ist das nicht vielleicht ein bisschen zynisch? Aber erst wollte ich nochmal Eva-Maria Prokop zu Wort kommen lassen. Wir haben jetzt gehört, einmal Andrea Oder, die auf Reisen gegangen ist, weil sie abenteuerlustig war und das immer schon mal umsetzen wollte. Carsten Alex, bei dem ausschlaggebend war, erstmal eine berufliche Enttäuschung, nach der er sich neu sortieren wollte. Wie war das bei Ihnen, Frau Prokop?
Ja, guten Morgen. Bei mir war das anders. Also ich habe eben in relativ kurzer Zeit, also ich hatte beruflich eine super stressige Phase hinter mir, das kommt auch noch dazu. Und auf diese berufliche Belastung kam eben nochmal drauf, dass meine beiden Eltern kurz hintereinander innerhalb von einem halben Jahr gestorben sind und meine Mutter, die als Zweite gestorben ist, von den Tod begleitet hat. Und das ist einfach eine wahnsinnig herausfordernde, also emotional herausfordernd nach dieser stressigen Herausforderung. Und als ich dann nach dieser zweiten Beerdigung innerhalb von 6 Monaten morgens in die Arbeit gelaufen bin, habe ich gedacht, nee, du kannst jetzt nicht einfach so weitermachen wie vorher.
Frau Prokop, es fällt mir schwer, Sie an dieser eigentlich sehr bewegenden Stelle zu unterbrechen, weil Sie ja gerade davon erzählen, dass Ihre Eltern beide in kurzer Folge voneinander gestorben sind. Wir wählen Sie nochmal an, weil die Leitung gerade so schlecht ist, und lassen Sie dann einfach weiter davon erzählen, wie einschneidend das für Sie war. In der Zwischenzeit fragen wir jemand ganz anderen, nämlich ich habe vorab mit einem Professor für Betriebswirtschaftslehre gesprochen, mit Jürgen Weibler, der eine längere Studie zum Thema oder der sich die Forschung zum Thema Sabbatical angeschaut hat. Denn ich habe ihn nach diesem Knackpunkt gefragt. Es wünschen sich ganz viele ein Sabbatical, weil sie das aus irgendwelchen Gründen sinnvoll für sich finden. Aber wie viele setzen das denn eigentlich tatsächlich um?
Ja, diese Zahlen liegen meines Wissens nicht vor. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das, was ein Sabbatical ausmacht, nicht genau definiert ist. Und zum anderen die Statistiken in den Unternehmen das normalerweise in dieser Form nicht hergeben. Sie müssen aber dabei berücksichtigen, dass es ja nur die Unternehmen umsetzen können, die es auch anbieten. Wünschen kann man sich ja viel, aber das sind relativ wenige im Vergleich ja zur Gesamtmasse. Und dann müssen Sie auch noch wissen, das sagte eine andere Studie aus, dass ca. 60% derjenigen, die diesen Wunsch haben, diesen Wunsch erst gar nicht im Unternehmen oder in der Verwaltung artikulieren. Aber das ändert sich natürlich jetzt.
Viele haben sich ja bislang gar nicht getraut zu fragen. Sind Jüngere da mutiger?
Ja, das kann man sagen. Jüngere sind mutiger, die ja schon von vornherein stärker als früher auf eine gewisse Work-Life-Balance Wert legen. Das heißt nicht, dass sie weniger engagiert sind, weniger zielstrebig sind, sondern dass sie einen geweiteten Blick haben, wenn sie Arbeitsverhältnisse letztendlich eingehen. Dort steht zu erwarten, dass mehr und mehr diese Wünsche artikuliert werden. Und dann müssen wir uns natürlich ganz genau auch anschauen, was meint ein Sabbatical, von welcher Zeitspanne reden wir überhaupt, um das sinnvollerweise von irgendeinem Urlaub beispielsweise abzugrenzen.
Wie lange sollte man denn mindestens weg sein?
Naja, nehmen wir beispielsweise mal einen typischen Grund. Ich möchte mich dem Arbeitsdruck ein Stückchen weit entziehen. Ich brauche eine Erholung, spüre vielleicht auch schon die ein oder andere Nachlässigkeit in meiner Gesundheit, die ich durch verschiedene Sachen provoziert habe. Dann wissen wir aus der Stressforschung, dass sie mindestens mal 3 Monate benötigen, um das System herunterzufahren, damit Stoffwechselprozesse sich neu eben ausgestalten können und einiges mehr. Also kann man sagen, dass obwohl von Sabbaticals, wenn Sie darüber lesen, zwischen 1 und 12 Monaten und mehr gesprochen wird, es eigentlich mindestens 3 Monate sein sollten, um sinnvollerweise von einem Sabbatical zu sprechen. Die Mehrheit der Sabbaticals bewegt sich allerdings zwischen 6 Monaten und 12 Monaten.
Ist ein Sabbatical eine gute Antwort darauf, dass man gestresst ist, oder kommt man am Ende dann zurück ins gleiche Elend?
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Es ist ja entscheidend, was in diesen beispielsweise 3 oder 6 Monaten mit mir passiert, wie ich mich regeneriere und ob ich selbst erkenne, welche Ursachen dazu geführt haben, dass eben Erschöpfungszustände oder eine gewisse Unlust dann auch damit verbunden eingetreten sind. Und da gibt es ja nur 2 Möglichkeiten, heranzugehen. Entweder ich habe was für mich entwickelt, wie ich Sachen betrachte, welche Sachen ich zukünftig verstärkt machen möchte, hoffentlich die, die einem Kraft geben, welche Sachen ich meiden möchte. Und ich dann im nächsten Schritt natürlich auch schaue, inwieweit meine Arbeit genau auf die Sachen, die mich belasten oder erfreuen, einwirken. Und dann ist der nächste Schritt zu schauen, ob ich die Arbeitsbedingungen ändern kann, um letztendlich mittel- und langfristig dort eben auch sinnvoll, kraftvoll arbeiten zu können. Und das kann man zum Teil sicherlich durch eigene Priorisierung, aber sehr oft bedingt es eben auch einen gewissen grundsätzlichen Wandel, beispielsweise Verzicht auf Doppelarbeiten, Verzicht auf Projektarbeiten, Verzicht auf Wochenendarbeiten oder was auch immer. Und das muss man halt in Abstimmung mit dem Team zum einen und zum anderen auch mit den Vorgesetzten versuchen hinzubekommen. Oder versuche ich woanders meinen Glück zu finden.
Jetzt treten wir noch einen Schritt zurück. Viele wollen sich ja freier fühlen im Sabbatical, sie wollen sich leichter fühlen, aber das erfordert paradoxerweise ja Vorplanung. Wie viel?
Verschiedene Forschungen gehen schon davon aus, dass die Vorbereitungszeit circa 1 Jahr betragen soll. Es hängt ein bisschen von der Position ab, auch ab 6 Monaten vorher wird schon ein bisschen eng, weil es gibt da 2 Sachen zu berücksichtigen. Sind die eigenen Vorbereitungen, die zu treffen sind? Es sind auch die Vorbereitungen, die auf Seiten meines Arbeitgebers zu treffen sind. Wer macht die Arbeit? Was passiert mit dieser Stelle? Und oftmals ist es so, dass bis zu 3 Monaten die Sache intern aufgefangen wird, durch Umlagerungen, vielleicht durch partielles Mitarbeiten von anderen Teams in diesem Team. Das geht ganz gut, aber alles, was 3 Monate überschreitet, wird natürlich schwierig. Es muss dann eben versucht werden, eben auch einen Ersatz zu bekommen, einen dauerhaften Ersatz für die Restzeit des Sabbaticals.
Also man muss versuchen, da auch jemanden an Land zu ziehen, der einen vertreten kann, oder der Arbeitgeber muss es rechtzeitig tun können. Das war Jürgen Weibler von der Fernuniversität Hagen. Über all diese Praktikabilitäten des Sabbaticals wollen wir auch mit Ihnen reden. 00800 4464 4464. Vielleicht haben Sie ja selbst schon eines gemacht oder wollen noch eine Auszeit hinlegen und brauchen dafür ein paar Tipps. Wir haben die Studiogäste hier, die Sie fragen können. Und gerade eben waren wir im Gespräch mit Eva-Maria Prokop. Frau Prokop, wir haben Sie wieder. Und Sie waren gerade dabei zu erzählen, warum das für Sie damals so wichtig war, eine Auszeit zu machen. Sie hatten gerade mit 36 beide Eltern verloren.
Genau. Und ich bin dann eben eines Morgens kurz nach der zweiten Beerdigung in der kurzen Zeit ins Büro gelaufen und ich weiß noch genau, an welcher Straßenecke ich dachte, nee, du kannst es nicht so weitermachen wie vorher. Und ich plötzlich sich wirklich, obwohl ich darüber nie nachgedacht hatte, dieser Gedanke in mir manifestiert hat, Sabbatical. Und am selben Abend habe ich eine Freundin angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, ich brauche ein Sabbatical. Und ja, und dann habe ich das angefangen zu planen und es tatsächlich relativ schnell umgesetzt, dann nach einem halben Jahr.
Was haben Sie denn gemacht dann?
In der Zeit, in der ich weg war?
Ja.
Ich habe erstmal ganz viele Orte bereist, an die ich schon immer mal wollte. Also ich bin erstmal, ich habe gestartet mit 4 Wochen New York, habe mir da ein Apartment genommen und einfach mal so in den Tag reingelebt. Und das war eigentlich fast das Tollste von allem, weil ich da auch eben nicht so in diesem Erlebniswahn war, in dem ich vielleicht manchmal danach war, wo ich dann ganz viel sehen wollte. Und ich bin danach nach Argentinien und dann noch nach Asien und habe mir da in New York tatsächlich so einen sehr sanften, ruhigen Einstieg gegönnt und einfach mal so in den Tag hineinzuleben, was ich viele Jahre eben gar nicht mehr gehabt hatte. Und bin dann nach Argentinien, auch ein Land, was mich schon immer interessiert hatte, habe dort ganz viel erlebt und gesehen und bin viel rumgereist. So viel rumgereist, dass ich tatsächlich bei einer Station dachte, jetzt reicht's. Ich kann nichts Neues mehr aufnehmen. Und da dann spontan geblieben bin und bin dann weiter nach Asien und das tatsächlich jetzt weniger intrinsisch motiviert, als dass mir alle Leute gesagt haben, wenn man runterkommen will, müsse man nach Asien. Und deswegen bin ich dann sozusagen in dem zweiten Teil dieser 5 Monate noch nach Asien gereist. War da in Hongkong, Myanmar, Thailand.
Wir werden schon ganz neidisch beim Zuhören, weil viele von uns genau das im Moment nicht tun, nämlich reisen. Wir werden gleich noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie man rausfindet, warum genau man eigentlich dieses Sabbatical will und was man darin tun könnte, also wie man das denn tatsächlich dann auch umsetzt. Zunächst wollte ich aber noch mal auf die Frage kommen, die so auf der Hand liegt. In Ihrem Fall, Frau Prokop, war das zum Beispiel, dass Sie sich die Reise so schnell dann auch eben vom Erbe finanzieren konnten. Herr Alex, wir reden über ein Sabbatical jetzt mitten in Pandemiezeiten, wo viele wirklich ganz andere Sorgen haben. Sind wir zynisch, weil wir darüber reden, oder gibt es dafür doch auch eine Berechtigung?
Also ich finde das ganz spannend, auch in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch hatten wir uns beide dazu ja auch ausgetauscht. Also zynisch ist es nicht. Es ist natürlich wichtig, den Hörern auch nochmal sensibel zu vermitteln, dass wir ja gerade den Unterschied einer Selbstbestimmung diskutieren hier, während wir zum Teil eben eine fremdbestimmte Auszeit erleben. Und die Idee dieses Sabbaticals ist ja eben mit den Rahmenregelungen, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen, eine selbstbestimmte Auszeit sich zu gestalten. Und aber sehr wohl wird es viele Menschen geben, die sich die Frage eben schon stellen, geht's noch? Aber auch selbst wenn es eine fremdbestimmte Zeit ist, die es ja jetzt eben auch vielerorten gibt, gilt es ja, das Beste daraus zu machen, eben dann auch den Perspektivenwechsel einzunehmen und zu schauen, was mache ich eben mit dieser Zeit, ne? Und es gibt verschiedene Formen. Jeder macht das Beste für sich daraus. Also zynisch ist es nicht, mit Sicherheit sehr viele Menschen, die das in Frage stellen, ne? Diese Diskussion jetzt.
So, das Thema Auszeit hat bei uns noch eine doppelte Bedeutung. Wir haben ab und zu mal eine kleine Auszeit, weil wir Aussetzer in der Leitung haben. Ich bitte, das zu entschuldigen. Auch das ist der Pandemie geschuldet, dass wir uns nicht mehr hier von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen dürfen. Frau Oder, ich spiele den Ball vor den Nachrichten nochmal kurz an Sie weiter. Auszeit vom Job, ist das ein elitäres Thema?
Das kann ich jetzt aus meiner Praxis überhaupt nicht bestätigen. Also natürlich kommen Menschen zu mir, die einfach finanziell schon in einer guten Situation sind und sagen, ja, ich habe schon einen Teil angespart, ich bekomme das hin. Aber genauso stelle ich fest, dass es Menschen sind, die vergleichbar im mittleren Dienst in einer Behörde arbeiten, eine Physiotherapeutin oder aber auch eine Erzieherin oder eine Ergotherapeutin, die mit Kindern arbeitet. Jeder, also man muss sich selber dabei fragen, was wünsche ich mir von dieser Auszeit? Welche Bedürfnisse habe ich? Und ich meine, es geht nicht darum, dass jeder sich für eine große Zeit auf einem Dampfer einmietet und sagt, ich mache mit AIDA eine Kreuzfahrt. Das ist ja sowieso nicht das Thema bei einem Sabbatical. Also wir reden über eine ganz andere Preisklasse. Aber ich habe Menschen kennengelernt, die sagen, ich habe ein ganz tolles Projekt gesehen, das ist ein Waisenhaus in Südafrika und ich würde gerne, weil die auch ganz, ganz toll arbeiten, ich habe mit denen Kontakt aufgenommen, ich möchte gerne mal 2 Monate dort ein Praktikum machen und mitarbeiten. Und schon hat man eine andere Situation und auch eine ganz andere finanzielle Ausgangsbasis.
Und damit sind wir schon mitten in der Inspiration, Frau Oder. Wir hören Sie gleich wieder nach den Nachrichten. Wir reden heute über das Sabbatical im Deutschlandfunk im Marktplatz. Herzlich willkommen zum Marktplatz, herzlich willkommen zum Thema Alltagsflucht mit Rückfahrschreien. Wir reden über Sabbaticals und hier ist Sandra Pfister. Andrea Oder hat selbst ein Sabbatical gemacht. Heute berät sie als Coach Menschen, die eines machen wollen. Und als wir vorab über dieses Thema geredet haben, war auch eines für uns ganz wichtig, Frau Oder, die Frage, die so offenkundig klingt, warum brauche ich das eigentlich? Was will ich denn davon? Ja, klar, da sagen die meisten, ja, ich will einfach mal raus, ich will was Schönes sehen, ich will weg. Warum ist es so wichtig, sich zu prüfen, was man eigentlich damit erreichen möchte?
Diese Frage halte ich tatsächlich für so die zentrale Frage, auch wenn sich die meisten Menschen die nicht sofort stellen, sondern wenn mir klar ist, welche Sehnsüchte ich habe und welche Bedürfnisse hinter meinem Wunsch nach einer Auszeit stehen, dann kann ich ja ganz viel bewusster damit umgehen und dann kann ich das auch bei meinen Überlegungen einbeziehen. Ich hatte jemanden, der ein Jahr auf Auszeit gehen wollte und der hatte Kärtchen geschrieben mit unglaublich vielen Punkten, was er gerne in dieser Zeit machen wollte. Und selbst für ein Jahr war klar, dass die ganzen Ziele, die er hatte, in diesem Jahr nicht abzuarbeiten sind. Und dann war es nämlich ganz spannend, hinter jedem Ziel auf jede Karte einmal draufzuschauen und zu schreiben, welchen Wunsch oder welche Sehnsucht verbindet jemand damit? Und dann kristallisierten sich immer mehr Dinge heraus. Das eine war auch der Wunsch nach Abenteuer und nach Ausbrechen. Das andere war auch, dass das Bedürfnis nach einer Fortbildung war und das Bedürfnis nach Ruhe. Und wenn man selber da weiß, das sind 3 Antriebskräfte und dann gucke ich mal auf meine Karten und habe festgestellt, dass ich von 12 Karten vielleicht 9 habe, die unter der Rubrik Abenteuerlust laufen, aber nur eine, die zur Ruhe gehört, dann kann ich mich selber hinterfragen, ist das eigentlich die Vermischung, die ich mir für meine Auszeit wünsche? Tut mir das gut? Komme ich hinterher zurück? Habe wahnsinnig viel gesehen. Bin aber vielleicht auch etwas reisemüde von den ganzen vielen Eindrücken, weil ich zwischendurch einfach keine Ruhe hatte. Und so hilft es, die Pläne, die man hat, einem eigenen kleinen Test zu unterziehen. was wird in mir angetriggert, welcher Wunsch oder welche Sehnsucht wird angetriggert. Und dann kann ich vielleicht, auch wenn ich merke, da sind 5 oder 6 Mal Themen, die alle ein Grundbedürfnis betreffen, hinterfragen, brauche ich die wirklich alle? Dann fällt es auch mal leichter, etwas loszulassen und zu sagen, ah komm, also ich muss da nicht noch ein 4. und ein 5. Land mit einschieben. Ich kann das auch einfach mal abwarten, wie es mir nach einer Weile geht. Also es hilft mir, in eine Gelassenheit und in etwas mehr Sicherheit auch bei meiner Planung zu kommen, wenn ich immer bei all dem, was aufpoppt, ne, meine Bedürfnisse mit im Blick behalte. Besonders spannend wird das Ganze nämlich, wenn man anfängt, im Familien- oder im Freundeskreis etwas zu erzählen, dass man ja dann eine so große, lange Zeit frei hat. Und dann kommt, was, du hast das? Da kam bei einer die Mutter, ach, wir wollten doch schon so lange mal einen Urlaub zusammen machen, dann kannst du doch mit mir Urlaub machen. Dann war die Schwester, die gerade ein kleines Kind hat und sagte, ach, wie schön, wir können doch auch mal, du liebst doch die Kleine und wir können. Und schon sträubten sich irgendwo bei ihr die Nackenhaare und sie sagte, oh, mit meinem Ziel, was ich rausgegeben habe, wurden die Begehrlichkeiten bei anderen so groß und eigentlich würde ich das ja auch ganz gerne machen, aber damit komme ich nicht mehr zu dem, was mein ureigenstes Ziel war. Und ich glaube, das hilft dann sehr gut, wieder zu sich zurückzukommen und auch gelassen und mit Freude seine Planung weiterzumachen.
Was Sie sagen, erscheint mir sehr einleuchtend, dass man erstmal klar kriegen muss, was man da eigentlich will. Ein Abenteuer erleben, was Neues lernen, entspannen, dass man die Bedürfnisse für sich klar kriegen will. Ich glaube, Alex, Sie wollen das auch noch ergänzen.
Ja, also das ist so vielschichtig. Das muss auch jeder für sich ein Stück weit dann reflektieren. Und wir hatten vorhin auch über die Zeit der Vorbereitung gesprochen. Ich glaube, auch die Vorbereitung ist ja schon ein Teil der Auszeit des Sabbaticals, also des Freimachens. Und das, was Frau Oda gerade beschrieben hat, da sind wir genau bei dem Thema der Fremdbestimmung. Andere Menschen greifen wieder ein in das eigene Energiefeld. Also es ist zu klären, denn ich verbinde damit ja häufig auch Hoffnung. Nämlich danach gibt es eine Zeit, die mich ja dann auch fordert. Also wenn ich Abstand suche von meinem beruflichen Umfeld, von meiner Partnerschaft, von was auch immer, dann hilft es, sich vorher eben genau darüber Gedanken zu machen, wie Frau Oda auch gerade ausführte, was unterstützt diese Motive. Denn es gibt auch sehr viele Menschen, die eben nach ihrer Rückkehr feststellen, dass sich drumherum nicht viel bewegt oder nicht viel verändert hat. Und deshalb ist es umso wichtiger, auch zu schauen, was sind meine Ziele, was sind meine Hoffnungen und im besten Falle sich eben darauf auch vorzubereiten. Ne?
Also als welcher Mensch möchte ich eigentlich aus diesem Sabbatical wieder zurückkommen? Wir hören mal, wie Simon Neuer sich diese Frage beantwortet hat. Herr Neuer, Sie haben uns angerufen. Haben Sie bereits ein Sabbatical gemacht?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe eine sehr anstrengende Zeit hinter mir. Ich habe jetzt mit Anfang 30 vor 4 Jahren nochmal ein Studium angefangen mit Kind. Lehramtsstudium, habe jetzt ein Referendariat fast fertig. Währenddessen ist das zweite Kind geboren, also Grundschullehramt. Das Ganze noch in Corona obendrin. Also ich hatte schon entspanntere Zeiten. Ja, jetzt ist die Sache natürlich die, warum bin ich diesen Weg eingeschlagen? Ich wollte mich beruflich bessern, so ich wollte natürlich auch meine finanziellen Optionen verbessern. Ich komme jetzt erst nach dem Referendariat ins Berufsleben rein und kann jetzt natürlich kein Sabbatical machen. Allein schon aus, ja, wie gesagt, aus finanziellen Gründen. Also ich fand das ganz interessant, was die junge Dame da geschildert hat mit New York, Hongkong und Argentinien. Ich möchte aber doch zu bedenken geben, dass das einfach für einen Großteil der Bevölkerung nicht realistisch ist. Einfach aus finanziellen Gründen. Und wollte jetzt trotzdem eher erstmal auf mich gucken und ganz grundsätzlich fragen, wenn ich jetzt sage, ich steige jetzt ins Berufsleben ein und ich sage, ich fühle, ich brauche Pause, ist es dann zielführend oder kann ich denn ein Sabbatical, was andere Leute machen, vergleichen mit, ich steige jetzt nicht einfach mit 100% ein, sondern mache 80%, 60%, ist eine Reduktion der Arbeit unter der Woche vergleichbar? Oder ja, wo sind da die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede und was für Möglichkeiten hat man?
Ja, Herr Neuer, wir verstehen Ihren Punkt. Sie sagen, Sie können da jetzt nicht sofort wieder raus. Klassisches Sabbatical ist nichts für Sie, aber Sie wollen trotzdem weniger Druck haben und mehr Zeit für sich und Ihre Familie, richtig?
Ganz richtig.
Frau Oders, können wir vielleicht an Sie weiterspielen, denn der Fall wird vielleicht nicht ganz exotisch sein, dass viele sagen, so in der Reinform ist das nichts für mich. Was würden Sie, Herr Neuer, sagen?
Dass ich das erstmal absolut gut nachvollziehen kann und dass es ja genau auch ein wichtiger Punkt ist, nämlich zuzusehen, dass der Alltag, den ich habe mit der Mischung aus freier Zeit und der Balance zwischen dem Arbeitsleben und meiner Familie und den anderen Bedürfnissen, das ist ja auch ein ganz, ganz gewichtiger Punkt. Und da hinzuschauen und in seinem Leben eine Zufriedenheit zu erreichen, weil ich sage, wow, ich möchte aber nicht zu 100% arbeiten. Ich möchte mehr Zeit übrig behalten für meine Familie. Dann ist das etwas, was Sie ja auch als Lehrer, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr gut mit einbringen können. Die Lehrer haben auch in Bezug auf das Sabbatical ja auch nochmal einen Sonderstatus. Jedes Bundesland, fast jedes Bundesland hat für Lehrer, egal ob angestellt oder beamtet, eine Sabbatical-Regelung, wo man eine Ansparphase sogar bis auf 7 Jahre ausdehnen kann und dadurch nur geringe finanzielle Einbußen hat und dadurch bis zu einem ganzen Jahr sich eine Auszeit nehmen kann. Auf der anderen Seite, also, aber ich finde es insgesamt absolut toll und schön, wenn jemand von Anfang an sagt, ich möchte eine Balance in meinem Leben haben, ich will Freude an meiner Arbeit haben und ich möchte Zeit für meine Familie haben. Etwas Besseres als Ausgangsbasis, um glücklich und zufrieden zu leben, gibt es ja gar nicht. Und ein Sabbatical heißt für mich nicht immer, dass ich nur dann aussteige, wenn es mir in einem Bereich ganz schlecht geht oder wenn ich in einer Umbruchphase bin. Ich wünsche den Menschen, dass sie sich diese Auszeit für etwas, was das eigene Herz berührt, viel eher nehmen. Nur in den meisten Fällen erlauben oder trauen wir uns das eher, wenn von außen ganz starker Druck ausgeübt wird.
Sie, Herr Neuer, scheinen sich das schon früh zu erlauben und diesen Gedanken zuzulassen, dass Sie da besser für sich sorgen wollen. Ja.
Ja. Ja, ist ganz richtig. Ist ein ganz konkreter Gedanke. Ich fand, das haben Sie gerade ganz toll beschrieben, dass das doch eigentlich schon mit einem ersten Schritt, also wenn man sich das so anschaut, ein Sabbatical ist dann halt die Extremversion, aber eigentlich vielleicht ist es was wir uns alle überlegen sollten. Wie viel geben wir jetzt schon von unserer Energie?
Wie viel geben wir jetzt aus? Danke für die Anregung, die das Feld nämlich gleich weitet und die Perspektive auch etwas weitet von dem engen Sabbatical weg. Den Anstoß, den ich aber auch aus der Diskussion mitnehme, ist, der öffentliche Dienst ist ja bei Sabbaticals Vorreiter. Also ganz viele Stellen im öffentlichen Dienst haben solche Dienstvereinbarungen, nach denen man da nachfragen und darauf hinsparen kann. Die Frage wäre, ob sich die Kultur in Unternehmen insgesamt so aus Ihrer Sicht geändert hat. Damals, vor 22 Jahren, als Herr Alex, Sie da rausgegangen sind, da war das wahrscheinlich noch nicht verbreitet. Haben Sie das Gefühl, das hat sich verändert?
Ja, das hat sich sogar ziemlich gravierend verändert. Vielleicht noch ganz kurz auf den Beitrag von Herrn Neuer. Mhm. Es verbietet ihm ja niemand, auch jetzt bereits diesen Wunsch zu äußern, eben in 3 oder in 4 Jahren für einen Zeitraum von womöglich 3 Monaten ein Sabbatical zu planen. Also wenn er natürlich jetzt erst neu einsteigt, das gleich anzusprechen, ist nicht ungeschickt, aber es auf lange Sicht zu planen. Ne? Das gibt einem so ein bisschen Leichtigkeit. Mittlerweile sind die Arbeitgeber so weit, dass sie erkennen, es ist ein Must-Have, also ein Standard. Denn gerade die junge Generation, die jetzt neu einsteigt, die setzen das voraus. Die setzen Beweglichkeit voraus. Die setzen voraus, dass der Arbeitgeber eben auch ein Stück weit auf die Life-Balance, Work-Life-Balance Wert legt. Also von daher Es ist abhängig von der Größe des Unternehmens. Manchen Unternehmen fällt es eben leichter, weil sie womöglich mehr Personal haben, was sie dann vertretend einsetzen können. Aber was ich feststelle, und ich habe immer mal wieder auch dann dazu Fragestellungen, auch die kleinen und mittelständischen Betriebe können eben den Unterschied machen, indem sie ihren Mitarbeitern genau diese Option anbieten. Das setzt etwas mehr Planung, etwas mehr Vorlauf voraus, aber ich glaube, wir sind ja alle letztendlich auch mal Arbeitnehmer gewesen oder sind es immer noch. Wir wissen dann an einem guten Arbeitgeber, was wir daran haben. Und wenn er mir so eine Option aufmacht, dann geht das. Und das ist unabhängig von der Größe. Ich rede jetzt nicht von 3 bis 5 Mitarbeitern, aber so ab 10 bis 15. Wo ein Wille ist, ist auch eine Auszeit, sage ich immer so schön.
Wo ein Wille ist, ist eine Auszeit. Danke. Und danke Ihnen nochmal, Herr Neuer, für die Anregung. Wir haben Oliver Kotulek aus Berlin am Telefon. Herr Kotulek, bei Ihnen habe ich das Gefühl, Sie haben die Auszeit schon gemacht. Oder planen Sie gerade?
Ja. Nee, ich hätte jetzt gerne auch wieder eine gemacht. Da kann man auch ein bisschen süchtig werden. Folgendes, ich hatte eine befristete Stelle hier in Berlin im Jobcenter und das endete im August 14. Und als es dann klar war, dass es nicht weitergeht, habe ich gesagt, okay, jetzt bist du Mitte 40, jetzt machst du mal was, was du schon immer mal gemacht haben wolltest. Und zwar bin ich mit einem Frachtschiff nach Südamerika gefahren. Also Anfang November in Hamburg losgefahren, war zwar schönes Wetter, aber dann war es auch richtig grau und der Winter fing an. Und das war dann ja schon auf dem Schiff eine Möglichkeit, runterzukommen, einfach nur ja, das Meer um sich herum zu haben und dann so Europa langsam hinter sich zu lassen. Und das war ja eine sehr gute Erfahrung. Also es war jetzt, insgesamt waren es nur 3 Monate. Allerdings war einfach schon diese Reise auf dem Frachtschiff ja so ein... Ja, so ein Runterkommen. Und dann stand ich hinten am Heck, so bildlich gesprochen. Und ja, die Sorgen oder der ganze Stress, das fiel dann auch so von mir ab. Ne? Hm.
Sind Sie denn? Ich habe Sie unterbrochen. Erzählen Sie ruhig weiter.
Alles. Naja, und dann bin ich halt danach, also nach Argentinien, in Buenos Aires bin ich dann gelandet nach 23 Tagen. Und dort war dann natürlich Sommer, also auf der Südhalbkugel. Und das war natürlich auch ein Ziel, diesem schrecklichen Berliner Winter zu entkommen und die Sonne und das Leben zu genießen. Und hinzu kam, warum bin ich auf Uruguay gekommen? Weil, also ich kann Spanisch, habe das halt durch einen Schüleraustausch gelernt und dachte, da wolltest du schon immer mal hin. Und ja, so wenn ich jetzt, wann dann? Also habe dann entsprechend Vorbereitungen getroffen, habe dann Unternehmen, das nennt sich langsam Reisen, die bieten so Schiffspassagen an und habe das über die gebucht. War auch ein teurer Spaß, aber ich hatte halt auch vorher, also ich lebe sparsam, habe kein Auto und brauche nicht so viel Geld. Also da waren dann immer so im Laufe der Zeit so 300-400 Euro übrig. Und naja, die habe ich dann halt auf den Kopf gehauen.
So, Sie haben vorher gespart. Haben nicht irgendwie, denn Sie haben ja, man hatte das Gefühl, Sie haben das relativ spontan gemacht, als Ihnen so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist und es beruflich auch gerade nicht weiterging. Aber es war nicht so, dass Sie eine lange Vereinbarung mit Ihrem Arbeitgeber geschlossen haben und da ein Jahr drauf hingespart haben.
Nö, ich habe dann der Agentur veranstalten, habe ich dann gesagt, so, ich stehe dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung und ich bin ein freier Mann.
Mhm. Okay, macht die Sache also, klar, das leichter ist natürlich und schwerer. Dann so
Genau, also dann klar, ein bisschen, ich habe dann irgendwie so eine Auslandskrankenkasse abgeschlossen, ich weiß gar nicht, ob die gewirkt hätte so richtig, aber und war dann also auch in Deutschland nicht krankenversichert, aber dann bin ich halt wieder zurückgekommen und erste Amtshandlung war dann wieder so, jetzt stehe ich dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung und dann war ich dann da auch wieder versichert.
Hatten Sie noch eine Frage zum Thema?
Nö, eine Frage, naja, ich wollte halt einfach sagen, ja, man muss es halt auch irgendwie machen, ne? Und eine Frage in dem Sinne, oder andersrum, ich hatte es dann 4 Jahre später auch nochmal gemacht, da hatte ich einen Arbeitgeber, da habe ich dann quasi vorgearbeitet, das war auch so ein kleines Unternehmen, aber da war ich auch ersetzbar. Das kann man dann also einfach dann frühzeitig planen. Ach so, was natürlich auch wichtig ist, ist so ein Thema wie Impfungen. Also Gelbfieber musste man dann machen und da hatte ich dann also, gut, das ist in Berlin relativ leicht möglich, dann einen Termin bekommen bei so einem Impfzentrum und das hat dann auch geklappt und was dann auch noch war, dann jetzt ein bisschen gesundheitlich, also irgendwie 2 Wochen vorher fingen dann die Weisheitszähne an zu muckeln und die mussten dann auch schnell gezogen werden. Aber,
das ist ein Handicap, ja.
Herr Kotelek, also besser als auf dem Frachtschiff, genau.
Auf jeden Fall besser vorher als auf dem Frachtschiff. Ich finde bei Ihnen ganz interessant die Leichtigkeit, mit der Sie das angegangen sind. Und ich vermute, dass das eher selten dann der Fall ist, dass Sie darauf vertrauen, dass Sie wieder in Ihren Job zurückkommen, dass Sie auch schon nebenher viel Geld angespart haben. Deswegen würde ich das gerne weiter in die Runde geben. Die Frage der Finanzierung ist ja für die meisten anderen nicht ganz so einfach. Welche Möglichkeiten gibt es denn, außer man erbt oder man hat gespart, Geld und Zeit für so ein Sabbatical anzusparen, Frau Oder?
Ich denke, das Thema Zeit lässt sich sehr viel formaler erstmal beantworten, weil ich mir überlegen kann, wenn ich mit meinem Arbeitgeber einen Sabbatical-Vertrag, also wahrscheinlich einen Teilzeitvertrag, abschließen will und ich weiß, ich will 3 Monate weg, dann kann ich das locker ja machen, indem ich sage, ich gehe für ein Jahr auf eine Teilzeit, bekomme nur 75% des Gehaltes. Die ersten 9 Monate arbeite ich zu 100%, habe dadurch die Zeit vorgearbeitet und habe dann 3 Monate frei. Und das Ganze kann ich auch ausdehnen und mir überlegen, wie würde das denn funktionieren, wenn ich für mich 6 Monate oder sogar ein ganzes Jahr aussteigen will. Dann habe ich ja schon mal eine Größenordnung und sehe, dann bleibt bei mir bei diesem Prozentgehalt der Betrag übrig und dann sehe ich, kann ich damit denn auskommen? Und ich fürchte mal, wenn man nicht gerade geerbt hat, kommt man um das Sparen nicht drum herum. Das heißt, was ich selber ganz spannend fand vor meiner großen Reise ist, dass ich, obwohl ich in dieser Teilzeitgeschichte war, weniger Geld hatte, mir dann überlegt habe, was brauchst du denn wirklich zum Leben? Und angefangen habe, alle meine Ausgaben mal auf den Prüfstand zu stellen. Welche Versicherungen sind absolut notwendig, die man behalten sollte? Was kann man ruhend lassen? Was brauche ich an Telefonverträgen? Wie oft hole ich mir jeden Tag den Cappuccino to go unterwegs auf dem Weg ins Büro? Im Moment ist das ja durch die Pandemie und das Homeoffice weniger. Man spart wahrscheinlich da eh schon mehr. Aber all diese Dinge, die zu meinem Alltag gehören, wie ist mein Konsumverhalten? Was brauche ich? Kann ich auch Sachen wieder verkaufen? Also man fängt an, seine Ausgaben einfach mal richtig genau anzusehen und stellt fest, für dieses Ziel kann ich mich auch einschränken oder verändern. Und auf die Art habe ich weniger Ausgaben. Und meine Empfehlung ist immer bei allen, richtet euch ein Sabbatical-Konto ein als Tagesgeldkonto. Das Geld, was am Ende des Monats noch übrig sein sollte, das auf dieses Konto und zwar möglichst nicht am Ende des Monats, weil der Monat hat irgendwie immer so die Eigenschaft, das Geld komplett aufzubrauchen, sondern sich einen Betrag zu überlegen, den man am Anfang des Monats dorthin überweist und dann damit dem Rest lebt.
Gute Inspiration, das Sabbatical-Konto, Frau Oder. Ich wollte Herrn Kotelek noch danken, denn wir lassen noch, bevor wir uns den nächsten Nachrichten nähern, Frau Prinčovius aus Bremen zu Wort kommen. Frau Prinčovius, Sie sind im Sabbatical. Erzählen Sie mal.
Ja, ich habe gerade zufällig die Sendung gehört und dachte, das ist ja super. Ich befinde mich gerade seit 2 Wochen im Sabbatical und kann mich total anschließen an das, was Frau Oder gerade gesagt hat. Genau so habe ich es gemacht. Also ich musste auch sparen. Ich habe jetzt nicht das Glück, dass ich wahnsinnig viel Geld zur Verfügung habe, sondern musste es wirklich sparen und habe es wirklich so gemacht, wie von Frau Oder gerade beschrieben. Und zwar schon seit 2013, also das ist schon eine längere Geschichte. Und im Augenblick bin ich gerade dabei, meine Wohnung vorzubereiten, denn das muss man ja auch überlegen. Was macht man denn zum Beispiel mit seiner Wohnung? Und ich habe jetzt das Glück, dass ich meine Wohnung untervermieten kann. Und habe jetzt noch 2 Wochen und dann gehe ich für ein Jahr auf einen Bauernhof und werde ein Jahr auf dem Bauernhof leben und mitarbeiten und zusätzlich noch eine Weiterbildung im Bereich Permakultur machen. Und das ist etwas, was ich eben neben meinem Hauptberuf hobbymäßig mache und da möchte ich einfach tiefer einsteigen und dafür bringt mir das Sabbatjahr eben die Gelegenheit, mich da voll zu konzentrieren für ein Jahr.
Das hört sich nach einem tollen Projekt an. Wo wird es stattfinden? Wo machen Sie das?
Das wird in Deutschland stattfinden. Also ich hatte natürlich auch, wie viele schon beschrieben haben, diesen Wunsch, ja, jetzt habe ich ein Jahr Zeit, jetzt bereise ich die ganze Welt. Und das hat sich immer mehr eingedampft. Dann wollte ich für ein halbes Jahr nach Frankreich, für ein halbes Jahr in Deutschland. Ich habe schon viele Jahre in Frankreich gelebt. Da ist die Permakultur auch schon sehr fortgeschritten und am Ende ist es Deutschland geblieben und es ist auch nur ein Ort geblieben. Ich wollte auch erst reisen und verschiedene Projekte mir angucken und habe mir dann aber gesagt, ich glaube, innerhalb von einem Jahr an einem Ort werde ich die Ruhe am besten auch finden, die ich natürlich auch suche und ich glaube, ich habe am meisten, also für mich persönlich, muss ja jeder für sich selber sehen, aber für mich persönlich glaube ich, ziehe ich am meisten daraus, wenn ich ein Jahr auch mit den Jahreszeiten auch einfach diesen Rhythmus auf dem Bauernhof einmal ein Jahr mitbekomme. Ne? Anstatt immer mal hier einen Monat reinzuschnüffeln und da zu gucken, werde ich den Rhythmus ein Jahr eben miterleben und mit anfassen können.
Sie scheinen das sehr gut durchdacht zu haben und Ihre Bedürfnisse sehr gut analysiert zu haben und sich eben nicht zu sehr von dem haben leiten lassen, was andere dann an sie herantragen, wie man diese Zeit doch möglichst optimal nutzen und vielleicht auch in Anführungszeichen vollstopfen kann. Sie sagten es gerade mit der Wohnung, dass Sie die untervermieten. Das ist ein wichtiger Punkt. Gab es irgendwelche Sachen, mit denen Sie nicht gerechnet hatten, zum Beispiel, wie bin ich weiter versichert, dass da Klärungsbedarf für Sie bestand? Jetzt sind Sie weg. Wir reden beim Deutschlandfunk in der Sendung Marktplatz über das Sabbatical. Und da haben Sie gerade Frau Prinčovius gehört, die seit 2013 gespart hat, um sich jetzt ein Sabbatical auf dem Bauernhof zu leisten und gerade dabei ist, es vorzubereiten. Wir haben gleich noch eine halbe Stunde, in der Sie Ihre Fragen loswerden können. marktplatz@deutschlandfunk.de und gleich lassen wir Sie alle nochmal ausführlicher zu Wort kommen. Wir reden über das Sabbatical und haben noch 25 Minuten, in denen Sie Ihre Fragen stellen können. Gerade eben hat mich ja bei der Hörerin beeindruckt, dass sie gesagt hat, ich bleibe in diesem ein Jahr an einem Ort, ich mache eine ganz bestimmte Sache, die ich mir vorgenommen habe. Eva-Maria Prokop, Sie sind ja gereist damals nach New York, nach Argentinien, Hongkong, Vietnam, Thailand, also es war eine ganze Latte. Aber als wir uns vorab unterhalten haben, haben Sie auch gesagt, Ihnen ist schon im Nachhinein wichtig, da nicht zu viel reinzustopfen in so ein Sabbatical. Vielleicht sagen Sie dazu nochmal was.
Also ich glaube, ich würde das heute anders machen. Und zwar, aber weil jetzt die Voraussetzungen andere wären. Damals war das tatsächlich richtig, weil damals, ich habe ein älteres Ehepaar getroffen in Argentinien. Zufälligerweise haben wir uns immer wieder an Orten wieder getroffen und wir waren dann mal essen und dann hatte ich denen so erzählt, weshalb ich auf Reisen gegangen bin. Und dann hat der Mann gesagt, du musst Krankenhausbetten gegen Pinguine in deinem Kopf austauschen, weil wir gerade bei so einer Pinguinkolonie waren. Und für mich war damals wichtig zu sehen, dass das Leben auch noch schön ist, weil einfach so viel Negatives vorher war. Und ich glaube, wenn ich heute sagt würde, ich mache nochmal ein Sabbatical, was ich jetzt gar nicht so vorhabe, weil ich mir mein Leben, wie Herr Neuer gesagt hat, eher so eingerichtet habe, dass ich gerade gar keins mehr brauche, würde ich, glaube ich, auch eher sowas machen und zu sagen, ich gehe mal irgendwie ein halbes Jahr auf eine Alm und helfe damit oder sowas. Und ich glaube, es ist tatsächlich, das hängt sehr, sehr, sehr stark von der jeweiligen Lebenssituation ab. Und damals war das für mich so richtig.
War es eigentlich schwer für Sie, hinterher wieder in Ihren Job zurückzukehren?
Nee, also ich habe mich eigentlich gefreut, aber ich hatte das Bedürfnis, mich innerhalb dieses Jobs zu verändern. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich hatte so das Gefühl, ich will jetzt nicht wieder ganz zurück zu dem Alten, aber das hatte jetzt weniger mit dem Sabbatical zu tun als damit, wie sich der Job verändert hatte.
Wie ist Ihr Arbeitgeber überhaupt damit umgegangen? Das war ja ein Verlagshaus, Sie haben im Lektorat gearbeitet. War es leicht, diese Auszeit überhaupt zu kriegen?
Ja, also das muss ich wirklich sagen, die sind damit extrem gut umgegangen. Das war jetzt natürlich vielleicht auch mit meiner Ausgangssituation so, dass meine Chefin damals auch direkt gesagt hat, ja klar, mach, weil die halt gesehen hat, in was für einer Ausnahmesituation ich war. Und wir das dann eben auch geschaut haben, okay, wie lange lässt sich das irgendwie organisieren mit ein bisschen Hilfe von außen, und so wurden dann daraus eben auch diese 5 Monate. Aber ich muss sagen, ich habe damit auch so ein bisschen ein Trend losgetreten in dem Verlag damals. Und es haben dann einige Kolleginnen das auch gemacht. Und zwar ganz viele auf diese Art und Weise, wie die Frau Oder gesagt hatte, mit Vollzeit, also auf Teilzeit gehen und dann eine Zeit Vollzeit arbeiten und dann freinehmen. Und also die sind da, glaube ich, ganz offen dafür.
Nun kann ich mir aus der anderen Perspektive vorstellen, dass das für einen Arbeitgeber der Albtraum ist, wenn man damit so eine Lawine lostritt und dann alle mit dieser Idee um die Ecke kommen, weil man damit ja Dienstpläne, Verfügbarkeiten, sowas ganz schwer zusammenbasteln kann. Aber das können wir jetzt an dieser Stelle auch gleich jemanden fragen, der selbst nämlich Arbeitgeber ist. Gucken wir doch mal auf die andere Seite. Herr Bauer, Sie rufen uns an aus Hamburg. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Bauer, ich weiß nicht genau, in welchem Bereich Sie Arbeitgeber sind. Sie haben ein Unternehmen.
Richtig, ja. Wir sind ein kleines Unternehmen, 15 Mitarbeiter. Ich glaube, das ist auch die Masse der deutschen Unternehmen, die jetzt nicht Großkonzerne und Großunternehmen sind, sondern eben der Mittelstand, auch der kleinere Mittelstand. Wir sind im Bereich Ingenieursdienstleistung, Unternehmensberatung aktiv.
Und haben Sie selber schon Mitarbeiter gehabt, die gesagt haben, ich will mal raus?
Wir haben schon solche Gespräche geführt, allerdings jetzt noch, das dann auch noch nicht umgesetzt. Das war jetzt nicht, weil wir absolut blockiert haben, sondern einfach, weil die Mitarbeiter dann, das war eher mal so ein Vortasten und allgemeine Gespräche darüber. Wir haben das Angebot schon formuliert, so in unserer Unternehmenskultur, und das wissen unsere Mitarbeiter auch. Das hat jetzt allerdings noch niemand in Anspruch genommen. Ich muss dazu sagen, es gibt unser Unternehmen auch erst seit 3 Jahren.
Okay. Also noch relativ junges Unternehmen, aber Ihre Einstellung dazu ist ermöglichend. Sie sagen nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird kompliziert, sondern ich habe das Gefühl, Sie laden das ein und es ist dann eine Frage der guten Vorausplanung.
Also meine Sichtweise darauf ist differenziert, mindestens mal aus 2 Perspektiven. Das eine ist so meine persönliche Perspektive. Ich für mich selbst kann mir das nicht vorstellen. Zum einen, weil ich in meiner Funktion als Geschäftsführer mich nicht herausziehen kann in einem kleineren Unternehmen und das auch meinen beiden Geschäftspartnern, mit denen ich das Unternehmen zusammen aufgebaut habe oder aufbaue, nicht zumuten möchte. Zum anderen, ich habe eine junge Familie, wir bauen gerade ein Haus, wir können nicht auf das und wollen nicht auf das Geld verzichten. Das ist mal meine persönliche Perspektive. Und meine Perspektive als Arbeitgeber ist diejenige, ich sehe nicht nur die Menschen, denen ich das von Herzen gönne, so eine Auszeit zu machen. Ich sehe auch diejenigen, die zurückbleiben, die Kollegen. Bei uns würde das bedeuten, wenn jetzt einer weggeht, dass uns 8, 9, 10% unserer Kapazität wegfallen. Die müssen kompensiert werden. Und bei dem Fachkräftemangel, ich bekomme jetzt nicht einen top ausgebildeten Ingenieur, den ich in unseren Projekten einsetzen kann innerhalb von 3, 4 Monaten und dann auch befristet auf eine Zeit. Das heißt, wohl oder übel müssen das dann die Kollegen und ich irgendwo stemmen. Das heißt, dass die Freude des einen ist dann irgendwo die Mehrarbeit für die anderen. Und die Perspektive ist mir in der Diskussion jetzt in den vergangenen Minuten etwas zu kurz gekommen.
Ich finde das sehr verständlich, Herr Bauer, was Sie sagen. Die Freiheit des einen ist die Mehrarbeit des anderen. Kollegen müssen das auffangen, auch weil sie so schnell keinen finden, der sie ersetzen könnte. Wir haben jetzt aus der Perspektive geredet, wie kann ich meinem Arbeitgeber das vielleicht schmackhaft machen, dass er mich gehen lässt. Herr Alex, wie sehen Sie das? Sie haben ja selber lange im Unternehmen gearbeitet. Ist sowas bei kleinen mittelständischen Unternehmen nahezu unmöglich?
Na, das ist ganz spannend, auch wenn der Herr Bauer das so beschreibt. Denn ich glaube, es könnte ja eben werden, dass es ein gemeinsames Freuen gibt. Und wenn ich, nehme ich mal an, ich habe 4 Ingenieure und die 4 sind sich einig und würden das über einen Zeitraum von 2-3 Jahren strecken wollen, könnte man ja darauf auch aufbauen. Also dass es eben ein gemeinsames Thema ist, dass es Unternehmenskultur ist und dass man womöglich sagt, okay, jeder hat 4 Wochen im Jahr und dann kann man sich untereinander helfen und das kann man strecken, dann mache ich 3 Monate in 3 Jahren. Also ich glaube, dass das, Herr Bauer, auch durchaus was sein könnte, wenn Sie genug Interessenten haben, so ein Pool an Menschen, dann läufst du die 8-10% vielleicht auch gerne mal mit für den anderen, wenn du weißt, auch meine Zeit wird kommen. Also von daher, es gibt durchaus kreative Ansätze. Den Gedanken möchte ich kurz auch noch gerne rausgeben. Es gibt im Moment auch Unternehmen, die antizyklisch agieren, im Sinne von, nimm dir jetzt deine Zeit und wir sparen später das Geld dann zurück. Weil heutzutage, in den aktuellen Zeiten, sind manche Arbeitgeber dankbar, wenn Mitarbeiter womöglich nicht ihre Ressource, Arbeitskraft zur Verfügung stellen und da womöglich zu sagen, komm, nimm dir jetzt eine Zeit, eine selbstbestimmte Auszeit und dafür kriegst du dann später anteilig weniger Geld. Ne? Ja. Also es geht. Aber es ist durchaus eine Herausforderung, nur Herr Bauer, 15 Leute, 3 Jahre, gut, Sie sind noch im Aufbau. Das sind womöglich die falschen Signale für die neuen Mitarbeiter, wenn die gleich nach einer Auszeit fragen. Aber vielleicht nicht nur das Angebot machen, sondern vielleicht auch ein bisschen konkreter werden. Weil ich bin ja auch in der Beratung von Unternehmen tätig. Das eine ist, das Angebot auszusprechen, das andere ist, es anzunehmen. Und da muss ich dem einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht über die Tür helfen, ne, über die Türschwelle.
Mal gucken, kurz noch, wie das bei Herrn Bauer landet.
Also die Idee eines solchen, nennen wir es mal Tandems, oder Sie hatten jetzt die Idee einer Gruppe von Vieren genannt, die finde ich interessant, weil dann, sag ich mal, auch das Commitment der anderen mit dabei ist und es eben nicht einer zieht sich raus und die anderen müssen es irgendwie stemmen und haben vielleicht eine persönliche Meinung dann auch irgendwo dazu, sondern ein gemeinsames Freund finde ich sehr interessant. Vielleicht noch so zu der Grundsätzlichkeit, warum bieten wir das an? Wir sind, sag ich mal, als Unternehmen im Wettbewerb ja auch mit größeren Vertretern unserer Branche, aber auch von größeren Unternehmen. In Hamburg gibt es diverse Großunternehmen, die auch in unserem Metier fischen. Und Großunternehmen können das natürlich viel einfacher stemmen, so eine Auszeit, weil sie viel mehr Personalressourcen haben. Das heißt, wir sind einfach durch den Wettbewerb irgendwo gezwungen, auch dieses Angebot zu formulieren. Haben es vielleicht etwas vorsichtiger formuliert. Da gebe ich Ihnen recht. Das eine ist, das Angebot so hinzuschreiben, das andere ist, das auch anzunehmen. Und dass da durchaus noch eine Schwelle ist, die man übersteigen muss, nehme ich auch wahr. Aber wir als kleines Unternehmen haben jetzt nicht von uns aus gesagt, Mensch, das wollen wir ganz, ganz groß an unser Türschild schreiben, weil das der Punkt ist, mit dem wir werben wollen. Wir versuchen mit anderen Argumenten das zu machen. Aber das mit dem Tandem oder mit der Gruppe, das nehme ich mal auf, das finde ich recht interessant.
Herr Bauer, vielen, vielen Dank für diese Perspektive, denn die unternehmerische und die Arbeitgeberperspektive hat uns an der Sicht sehr, sehr, an der Stelle sehr, sehr gut getan. Anke Hillen, Sie haben uns angerufen und spannend bei Ihnen ist, Sie sind gerade dabei, mit Ihrer ganzen Familie ein Sabbatical zu planen. Wie alt sind Ihre Kinder?
Ja, genau, hallo. Unsere Kinder sind jetzt gerade 9, 6 und 4 Jahre alt und die 2 Großen gehen also noch in die Grundschule und die Kleine noch in den Kindergarten und wir planen das Sabbatical nur für ein halbes Jahr, also ein kurzes eigentlich und wollen das in 2,5 Jahren ungefähr realisieren, also fangen jetzt mit der Planung an und hoffen sehr, dass es dann alles klappt, so wie wir uns das vorstellen.
So, ganz langer Vorlauf. Das hört sich schon mal an, als hätten Sie da die Empfehlungen alle berücksichtigt. Ihre Kinder sind dann noch schulpflichtig. Wie geht das?
Ja, genau. Also es ist so, dass wir jetzt gerade anfangen, uns da so ein bisschen zu informieren und haben also viele sehr unterschiedliche Erfahrungsberichte jetzt schon gelesen von Familien, die aber eigentlich fast alle sagen, dass es also sehr stark auf die Schule und die Schulleitung ankommt, dass man da eben gut in Gespräche gehen soll von Anfang an, um ja, sein Anliegen da zu legen und klar zu machen, wie wichtig und schön das eben auch und für eine Bereicherung das auch für die Kinder sein kann. Und ja, vom Schulrecht her ist es wohl eher schwierig und es gibt auch ja sehr unterschiedliche Erfahrungen. Also wir sind da noch ganz am Anfang und hoffen einfach sehr, dass wir mit unseren Schulen hier Glück haben werden und die da Verständnis zeigen.
Was haben Sie denn vor? Was ist Ihr Ziel?
Ja, wir wollen ganz gerne ein halbes Jahr mit den Kindern reisen, also in Europa, weil wir auch nicht fliegen möchten. Und sind also sowieso schon als Familie sehr Camping erprobt und würden dann eben gerne uns mal ein altes Wohnmobil oder einen Wohnwagen kaufen und eben mit den Kindern aufbrechen und gerne so durch Osteuropa und Südeuropa dann reisen.
Mhm. Genau. Das hört sich total spannend an. Haben Sie irgendeine konkrete Frage jetzt für Ihre eigene Planung an unsere Experten?
Ja, was mich halt sehr interessieren würde, wären eben solche Erfahrungen zum Thema Beurlaubung von schulpflichtigen Kindern, ob es da vielleicht ja, Erfahrungen gibt oder ob vielleicht auch andere Hörerinnen jetzt hier zuhören, die da uns vielleicht mit uns vielleicht Erfahrungen austauschen könnten. Da wären wir auch sehr dankbar. Genau, was das angeht, ist jetzt erstmal so unsere größte Sorge, sage ich jetzt mal, in der Planung. Mein Mann ist selber Lehrer und kann eben, wie das bei Ihnen ja auch schon angesprochen wurde, mit diesem 4/5 Gehalt jetzt beginnen und kann dann eben in 2 Jahren ein halbes Jahr aussetzen, ohne das Gehalt zu verlieren, was ja als Lehrer dann wirklich ein sehr großer Luxus ist.
Dann spielen wir die erste Frage, die offenkundig die dringendste ist, doch gleich mal weiter, denn vielleicht ist Frau Oder das auch schon untergekommen. Familien mit Kindern, die eine Auszeit brauchen und davon die Schulbehörden überzeugen wollen. Wie mache ich das?
Ich glaube, das ist fast eine noch größere Hürde, als den Arbeitgeber vom Sabbatical zu überzeugen. Also da drücke ich Ihnen sehr, sehr die Daumen. In meiner Praxis bislang waren es Eltern, die die Zeit genutzt haben, bevor das erste Kind in die Schule kam. Also insofern habe ich da jetzt leider keine eigenen Erfahrungen beizusteuern, sondern ich weiß tatsächlich auch nur aus Berichten, die ich ebenfalls mitverfolge, wo ich Blogs von Eltern lese, die mit den Kindern unterwegs sind, dass die gesagt haben, es ist jedes Mal ein Zittern und Bangen, ob die Schulbehörde durch die Schulpflicht, die wir hier in Deutschland haben, mitspielt. Und ich vermute mal, dass man einfach guckt, gibt es diese Beispiele schon mal an der Schule? Hat man andere Eltern alleine im Bundesland? Kann man aus den Blogs auf die eigene Schule Rückschlüsse ziehen und die Gespräche beginnen und auch mal nachfragen, unter welchen Voraussetzungen jetzt des Lernens, des selbstständigen Lernens, die Kinder denn dieses halbe Jahr mit verbringen. Haben Sie denn vor, vielleicht mal meine Frage von hier aus, möchten Sie die Kinder in der Zeit weiter unterrichten oder ist Ihr Wunsch eher, dass die tatsächlich in dieser Zeit ein halbes Jahr frei haben?
Nee, also wir würden sie auf jeden Fall weiter unterrichten wollen. Da mein Mann ja auch selber Lehrer ist und ich jetzt auch als Vertretungslehrerin an Grundschulen gearbeitet habe in letzter Zeit, sehe ich das eigentlich auch von unserer Seite als kein Problem. Also wir haben jetzt auch die Homeschooling-Zeit in der Corona-Zeit sehr gut überstanden und da haben wir ja eigentlich als Familie auch schon gezeigt, dass wir das gut hingekriegt haben. Von daher hoffe ich so ein bisschen, dass das jetzt vielleicht in den Schulen auch nochmal so ein bisschen als Argument genommen wird, um zu sagen, ja, die machen das schon.
Ich könnte mir vorstellen, Frau Hillen, dass die Tür in Spalt weiter offen steht. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen und vielleicht machen wir hier in 2 Jahren nochmal eine Sendung zum gleichen Thema und Sie erzählen uns dann einfach, wie es gewesen ist. Das kann uns auch erzählen Inge Berzbach. Frau Berzbach, Sie waren 4 Jahre im Sabbatical, richtig? Und zwar ganz schön weit weg in Gambia.
Ja, ich bin hier am Apparat. Ja, Gambia, wir hatten diese Partnerschaft durch ein Angebot von jemand, der schon in Gambia eine andere Schulpartnerschaft hatte. Und dann sind wir so ab 1990 eine Schule in Niedersachsen, eine Gesamtschule, eingestiegen in dieses auch mit einem Versuch, eine Schule anzusprechen. Und der Schulleiter suchte jemand in Deutschland. Und so haben wir erst mit Schulmöbeln und Nähmaschinen und was er sich wünschte, geholfen, Container geschickt. Und ab 1994 bis 96 bin ich zeitweise dort gewesen. Eigentlich wollte ich meine Fächer unterrichten, Weltumweltkunde und so etwas. Aber da war ein Militärputsch und dann habe ich Weben und Stricken unterrichten müssen. Wow. Es war auf jeden Fall eine ganz intensive Zeit, auch für unsere Schule. Wir haben Basare gemacht und Briefaustausch und Besuche von dort. Auf jeden Fall war das eine sehr wichtige Zeit. Ich soll mich ja kurz fassen.
Sie sollen sich kurz fassen. Haben Sie schon gesagt gekriegt, tatsächlich ist es so, dass unsere Sendung nur noch 7 Minuten läuft.
Ja, natürlich.
Es hört sich so an, als könnten wir noch sehr, sehr lange mit Ihnen darüber reden, weil das sich nach einer wahnsinnig reichen Erfahrung anhört.
Habe ich mir gedacht, aber Ihr Telefon war besetzt vorher.
Wir haben tatsächlich noch einige Hörer in der Strecke und wir werden jetzt eine Fallhöhe herstellen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und für die Inspiration. 4 Jahre Gambia, das ist eine ganz besondere Art des Sabbaticals. Danke Ihnen, Frau Berzbach. Die Fallhöhe, die ich meine, ist, dass wir jetzt zu meiner Kollegin Katharina Peetz schalten. Die sitzt im Nachbarstudio. Die hat die ganze Zeit das Ohr bei Ihnen, bei den Hörern gehabt und fasst ein wenig zusammen, was Ihnen sonst noch so an ganz konkreten Fragen unter den Nägeln brennt, vom ganz großen Projekt zu der kleinen Umsetzung. Frau Peetz, was gab es denn da für Themen, die bei Ihnen aufgelaufen sind?
Also tatsächlich haben wir einige Fragen dazu gehabt, wie sich das verhält mit schulpflichtigen Kindern, wo es ja auch eben schon drum ging. Da hat zum Beispiel Katja Redlewski die Frage gestellt, wie ist das denn, wenn ich im Ausland bin, wie finde ich da zum Beispiel deutsche Schulen oder wie melde ich mich da an?
Das ist wahrscheinlich die Frage, Herr Alex, ist das Ihnen mal begegnet? Weil Frau Oder sagte, so oft hat sie es noch nicht gehabt in ihrer Praxis und es ist immer Verhandlungssache. Ist es Ihnen begegnet?
Also jetzt nicht, als Frage von einer Klientin und einem Klienten, aber es gibt die Goethe-Institute, ne, als Beispiel. Also da kann man sich dann durchaus selbstständig auch informieren. Also was ich auch grundsätzlich empfehle, es gibt immens viele Foren und Austauschplattformen, wo sich eben Familien darüber auch austauschen. Und ich glaube, das ist dann auch die belastbarste Information, weil diese Familien haben das gerade hinter sich. Und vielleicht auch nochmal allgemein, wichtig ist, dass das zum Wohle des Kindes geschieht, dass das keine ausgedehnte Reise, kein ausgedehnter Urlaub ist, sondern dass man das durchaus auch mit bewirbt zum Thema persönliche soziale Entwicklung der Kinder. Und ein halbes Jahr finde ich gut. Da ist wichtig zu schauen. Ich nehme womöglich das erste Schulhalbjahr, damit die dann in der zweiten Hälfte wieder aufsetzen können. Natürlich sollten die Eltern das parallel auch qualifiziert begleiten. Und da werden die Lehrer durchaus auch einen Eindruck haben, ob die Eltern dazu in der Lage sind oder auch nicht. Mhm.
Eine andere konkrete Frage kam von Juliane, die möchte nur ihren Vornamen nennen, weil sie einen Sabbatjahr plant, aber ihren Arbeitgeber bisher noch nicht vollends überzeugt hat. Und sie fragt, ob man das Weiterbildungsjahr mit dem Sabbatical kombinieren kann, also insgesamt 2 Jahre nehmen könnte.
Geht das, Frau Oder?
Dieses Weiterbildungsjahr ist mir jetzt so als Form nicht geläufig. Die Frage ist ja, wie bietet der Arbeitgeber das an und in welcher Form regelt er das? Und ich könnte mir vorstellen, dass man da wirklich ganz individuell hinschauen muss und auch zu schauen, was hat denn dann Juliane in der zweiten Hälfte oder im zweiten Jahr vor? Verknüpfen sich die Dinge miteinander? Kann er das machen? Aber ob es da eine rechtliche Möglichkeit gibt, das könnte ich jetzt von hier aus nicht beantworten. Dafür fehlen dann doch ein paar Fakten.
Was tatsächlich viele Hörerinnen und Hörer umtreibt, ist die Frage der Finanzierung. Da haben wir in der Sendung auch schon einiges zu gehört. Da hat Oliver Diederichsen aus Hamburg den Tipp gehabt. Er hat das selber auch gemacht, ein Sabbatical mit Frau und Kind. Und die haben dann ihre Wohnung in der Zwischenzeit eben vermietet. Und er sagt, viele große Firmen hätten nämlich oft Bedarf, dass sie dann in so einer Zeit für ein paar Monate ihre Mitarbeiter da unterbringen können. Das also vielleicht als Hinweis von Hörerinnen und Hörern, die uns erreicht haben. Ansonsten haben wir wirklich viele Mails bekommen von Menschen, die das gemacht haben und die sagen, dass das ihr Leben verändert hat, auch eben nachhaltig, dass sie danach ihre Arbeitszeit reduziert haben und ja aufs Leben im Allgemeinen ganz anders blicken. Zum Beispiel hat sich auch Antje Weinans gemeldet, die sagt, sie hat das vor 3 Jahren gemacht, da war sie 54 und sie möchte Menschen Mut machen, dass das man eben auch im höheren Alter noch machen kann. Und sie hat sich sogar danach dann beruflich noch mal etwas umorientiert. Also viele regen das eben an, dass man danach noch mal eine neue Perspektive auf den Job und das Leben im Allgemeinen hat. Wir haben aber auch einige Rückmeldungen, dass man eben sich das Sabbatjahr leisten können muss. Also vor allem für Menschen im Niedriglohnsektor kommt das eben nicht in Frage. Und Ellen Airline zum Beispiel hat darauf hingewiesen, dass man eben auch mit bedenken muss, dass dann ein Ausstieg auf Zeit in manchen Berufen eben auch ein tatsächlicher Karriereknick sein kann. Und da ist dann die Frage, die viele sich gestellt haben, wie finde ich eigentlich den Anschluss wieder? Wie kann ich meinen Arbeitgeber überzeugen, kehre ich in den Job zurück oder mache ich was ganz anderes danach?
Vielleicht spielen wir die Frage der nicht ganz trivialen Rückkehr noch mal einmal in die Runde. Frau Oder, wie kehre ich gut zurück?
Mal.
Ich ist eine lange gehe Frage, immer, bitte ja, eine kurze ja, Antwort. Das,
ja, ja, genau. Ich gebe immer 3 Tipps mit hinein. Bleiben Sie bitte nicht bis zum allerletzten Moment im Ausland oder wo auch immer. Kommen Sie 1-2 Wochen vorher wieder in Ihrem Zuhause an. Nehmen Sie Kontakt auf mit der Familie, in der Wohnung, auch mit dem Arbeitgeber. Geben Sie ein Signal, ich bin wieder zurück, ich bin heil da. Und ja, ob es stimmt oder nicht, ich freue mich, am nächsten 1. wieder meine Arbeit zu beginnen. Überlegen Sie sich selber, was haben Sie als Resümee und als Ergebnis für sich aus dieser Auszeit mitgenommen? Wie geht's Ihnen jetzt? Damit Sie das auch mal den Kollegen erzählen. Aber bitte nicht in epischer Breite und lassen Sie die Kollegen, die ja dann vielleicht auch ein bisschen neidisch sind, weil sie sich aus welchen Gründen auch immer das nicht erlauben konnten, lassen Sie sie teilhaben an ihrer Freude, aber merken Sie auch, die haben auch ein Leben, interessieren Sie sich auch wieder für das, was in der Firma und bei den anderen Menschen um Sie herum passiert ist.
Danke, Frau Oder. Das ist ein super Tipp. Also nicht hinterher rumlaufen und damit prahlen, sondern sich auch einfach nochmal für die Kollegen interessieren. In vielen Punkten könnten wir noch in die Tiefe gehen. Gerade haben Sie gehört, Andrea Oder, Sabbatical Coach, Buchautorin Eva-Maria Prokop war zu Gast, die selbst auch Coaching ist mit dem Schwerpunkt Burnout, Nachsorge, und Carsten Alex, Unternehmenscoach. Alle 3 haben Auszeiten gemacht und Katharina Petz war die Kollegin, die mich am Hörertelefon unterstützt hat. Im nächsten Marktplatz geht es um gute Nachbarschaft, Rechte und Pflichten. Und ich darf Ihnen noch Umwelt und Verbraucher empfehlen, gleich mit Jule Reimer. Die Luftqualität in Deutschland könnte besser sein. Wie schlecht sie ist, das hören Sie gleich im Detail dort. Ich bin Sandra Pfister, das war der Marktplatz im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.